Ja, ich begrüße ganz herzlich heute Morgen. Die Predigt hat dann hoffentlich ein Ende, aber die Güte Gottes gleichwohl nicht. Das ist schön, die Botschaft bleibt bestehen. Wie ihr sehen könnt, habe ich noch wieder ein paar Bücher mitgebracht. Dürft euch gerne bedienen. Da unten ist eine Schachtel, da darf man Geld einlegen. Hier gibt es die STH-Perspektive. Sind dankbar, wenn ihr für die Arbeit bietet. Und es gibt auch noch eine theologische Beilage, ein vierseitiger kurzer Artikel von mir zum zeitlichen Rahmen der Geburt und des Todes Jesu. Das könnte euch auch noch interessieren. Also bedient euch einfach. Ja, es gibt ein Visitenkärtchen von mir, wo ihr da auch die Predigt von mir, also die Homepage findet, und das Predigtskript kann man dort abrufen zum Beispiel, wenn man es nachlesen will. Ja, manchmal zu gut, man kann sich nicht alle Bibelverse merken, und wenn man es dann noch nachlesen kann. Gut, dann lese ich den Bibeltext aus Philipper 3, die Verse 3 bis 11. Philipper 3, die Verse 3 bis 11. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch viel mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi willen, Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessetwegen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Soweit der Bibeltext. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, segne das Wort, segne die Botschaft und schenk Gnade, dass sie Teil unseres Lebens wird immer mehr und wir die Kraft der Auferstehung, des Kreuzes und der Auferstehung wirklich immer tiefer erleben können, um der Welt ein Licht zu sein und die Hoffnung auszustrahlen, die du uns schenkst. Amen. So, das Thema wurde bereits genannt, die Kraft der Auferstehung Jesu erleben. Dazu folgende Gliederung. Erstens die Herzensbeschneidung durch Jesus. Zweitens Jesus Christus durch Erkenntnis gewinnen. Und drittens die Kraft der Auferstehung Jesu erleben. Karfreitag und Ostern liegen kurz hinter uns dieses Jahr. Und wir sehen hier, wie auch anderswo im Neuen Testament, dass Tod und Auferstehung Jesu ganz eng miteinander verbunden sind und zusammengehören. Ja, wäre Jesus nur gestorben, dann wäre ein toter Messias, der würde uns gar nichts bringen. Davon ist Paulus überzeugt. Der auferstandene Jesus hat uns zu einer lebendigen Hoffnung geführt durch die Wiedergeburt, so Petrus, im 1. Petrus 1,3. Kreuz und Auferstehung gehören zusammen. Und das auch in unserem Leben. Mit Jesus sterben heißt dann auch, dass wir mit Jesus leben. Aber das heißt umgekehrt zuerst mit Jesus sterben. Dann führt das zum Leben. Durch Sterben zum wahren Leben, so kann man es auch formulieren. Durch das Sterben mit Jesus zum wahren Leben. Und damit verbunden ist die Größe Jesu Christi, die es immer mehr zu erkennen gilt, wie Paulus hier ausführt. Und damit komme ich zum ersten Punkt, die Herzensbeschneidung durch Jesus. Ich beziehe mich auf Philipper 3, 3 bis 7. Ich lese den Text jetzt nicht noch einmal, kann ihn in Ruhe nachlesen. Philipper 3, 3 bis 7. Es geht hier um das, ich sage mal, das fromme Leben von Paulus im Judentum als Pharisäer, bevor er Jesus Christus erkannte und Jesus begegnete. Frage ist, warum sind Menschen fromm? Nun, Gott hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, und zwar alle Menschen. Jeder Mensch, so sagt uns das die Bibel, ist Gottes Geschöpf, und zwar damit Gott mit ihm Gemeinschaft haben kann. Gott hat den Menschen so befähigt als sein Ebenbild oder Abbild, dass der Mensch mit Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, Gemeinschaft haben kann. Der Mensch kann denken, er kann reden, er kann hören, er kann auf Gott hören, er kann mit Gott reden. Dazu ist er imstande. Doch das Tragische ist, dass der Mensch durch die Sünde die Gemeinschaft mit Gott verloren hat. Der Mensch hat sich selbst herausgebrochen aus dieser harmonischen Gemeinschaft mit Gott durch die Sünde. Und was sind die Reaktionen des Menschen? Heute erleben wir weitgehend, dass Menschen versuchen, Gott zu ignorieren, einfach zu verdrängen. Beziehungsweise noch schlimmer, man kämpft gegen Gott. Und die, die Gott folgen. Und wenn man gegen Gott kämpft, dann muss es diesen Gott doch geben. Sonst müsste man gar nicht gegen ihn kämpfen. Wenn sie gar nicht gäbe, ist das doch dumm. Oder? Ist doch eine große Dummheit, gegen Gott zu kämpfen, wenn es ihn nicht gibt. Das heißt, man bestätigt damit, dass es Gott gibt. Und die andere Reaktion ist, wie Paulus, dass man sehr fromm ist. Dass man meint, durch fromme Werke, durch fromme Aktionen, Gott beeindrucken zu können. Damit man irgendwie das Gewissen beruhigen kann und sage, ja, ich bin doch ein frommer Mensch. Paulus meinte, in dieser Frömmigkeit richtig zu legen, bevor er Jesus begegnet ist. Er meinte, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber jüdische Quellen zeigen, wenn man ehrlich ist, tief im Herzen, dann muss man zugeben, ich weiß nicht, ob das genügt. Ich weiß nicht, ob das wirklich genügt. Jeder fromme Mensch, der versucht, Gott durch seine Frömmigkeit zu beeindrucken, muss schlussendlich, wenn er wirklich ehrlich ist, im Herzen zugeben, ich weiß es nicht, ob es genügt. Von einem der berühmtesten jüdischen Lehrern, Jochanan ben Zakkai, lesen wir. Übrigens war einer, der zur Zeit von Jesus und Paulus schon lebte und wirkte und dann nach 70 die Torah-Schule gegründet hat in Jaffne, Jamnia, dass er auf dem Sterbebett weint. Das lesen wir im Talmud, im Jüdischen. Und als die Schüler fragen, warum weinst du, sagt er, Ich gehe zum König der Könige der Könige, und wenn es zum irdischen König gehen würde vor Gericht und ich wüsste nicht, wie es ausfallen würde, ich würde doch weinen. Und wenn ich nun zum König der Könige der Könige gehe, also Gott, und ich weiß nicht, wie das Gericht ausfallen wird, sollte ich da nicht viel mehr weinen? Es liegen zwei Wege vor mir. Einer zum Himmel, Garten Eden heißt wörtlich, und der eine zur Gehenna, zur Hölle. Und ich weiß nicht, welchen ich geführt werde. Das heißt, wenn man ehrlich zu seiner Frömmigkeit, vor allem spätestens vor dem Tod, fehlt die Heilsgewissheit. Und da gibt es nur einen Weg da heraus, den Paulus erkannt hat, nämlich Jesus Christus. Wie wir es ja auch gesungen haben, keinem anderen Namen gibt es das Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur der Name Jesus, und darum ist Jesus Christus gekommen, hat sein Leben hingegeben am Kreuz für alle Menschen. Und er hat die Schuld auf sich genommen. Und wer an Jesus Christus glaubt, das heißt, wer Jesus aufnimmt in sein Herz, der erlangt Vergebung der Sünden und eine innere Veränderung durch den Heiligen Geist. Das ist, was Paulus hier meint in Vers 3, wenn er von der Beschneidung im Geist spricht. Das ist die Herzensbeschneidung, von der Paulus in Römer 3, Vers 29 spricht. Die Herzensbeschneidung, die notwendig ist. Jesus spricht da von der Wiedergeburt, die notwendig ist, um Gottes Angesicht einzuschauen. Durch Jesus müssen wir Kinder Gottes werden. Und das geschieht durch die innere Erneuerung. Davon spricht oder schreibt Paulus in Kolosser 2 ab Vers 11. Er schreibt dort von der Beschneidung des Christus. Das heißt, was schlussendlich zählt, ist nicht die körperliche Beschneidung, ist auch nicht die körperliche Taufe, sondern die Herzensbeschneidung, dass wir innerlich in den Tod Jesu hineingetaucht werden. Und das geschieht durch den Heiligen Geist in dem Moment, wenn wir Jesus um Vergebung der Sünden bitten und wenn wir Jesus einladen, unser Leben zu kommen. Wenn wir das erkennen, dass Jesus für mich gestorben ist am Kreuz. Kolosser 2,14, er hat den Schuldbrief, der gegen mich ausgestellt war, ins Kreuz genagelt, vernichtet. Und so existiert meine Schuld nicht mehr, weil Jesus sie getragen hat. So schwer ist es doch nicht zu verstehen. Das heißt, ich hätte den Tod verdient, Jesus geht an meiner Stelle in den Tod. Und zwar hätte ich den ewigen Tod verdient. Und Jesus geht an meiner Stelle in den Tod, aber er durchbricht den Tod mit der Auferstehung. Und so dürfen wir durch Jesus Christus ewiges Leben haben, Frieden mit Gott. In der Johannes-Offenbarung lesen wir in Kapitel 2, Vers 21, geht dort um Isabel: Ich habe ihr Zeit gegeben, umzukehren, aber sie hat nicht gewollt. Kehren wir um zu Jesus und wir haben ewiges Leben, weil er alles auf sich genommen hat. Und damit komme ich zum zweiten Punkt: Jesus Christus durch Erkenntnis gewinnen, immer mehr gewinnen. Die innere Erneuerung durch Jesus Christus ist der Anfang von einem neuen Leben. Nicht das Ende. Hier auf Erden vollendet sind wir, wenn wir auferstehen werden zum ewigen Leben. Hier sind wir noch nicht vollendet. Aber hier dürfen wir Jesus immer mehr erkennen und damit ihm ähnlicher werden. In der Bibel bedeutet erkennen nicht nur irgendwie mit dem Verstand wahrnehmen, sondern auch durch Erfahrung und Begegnung erkennen. Gott erkennen heißt schlussendlich Gott begegnen in der Person Jesus Christus. In ihm sind verborgene alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Jesus Christus immer mehr erkennen. Darüber lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 3. Also es sind großartige Aussagen dort. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft und alles zum Leben und zur Gottesfurcht, also zu einem Leben in der Gottesfurcht, geschenkt ist uns durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns auch die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur seien, die ihr dem Verderben, die durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wir sind durch diese Erkenntnis Gottes in der Person Jesus Christus dem Verderben entflohen und wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Warum? Weil der Heilige Geist in unser Leben kommt, weil der Heilige Geist Gott ist, weil er uns Jesus bringt und damit die Beziehung zum Vater. Ihr seid Teilhaber der göttlichen Natur geworden und habt nun dadurch die größten göttlichen Verheißungen bekommen. Und wir lesen dann weiter im 2. Petrusbrief. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Der Glaube ist die Grundlage, durch die wir erkennen, Gott erkennen und Jesus aufnehmen. Dem Glauben folgt die Tugend, ein Leben nach dem Willen Gottes. Die Tugend aber, die Erkenntnis im Griechischen steht hier für Erkenntnis ein anderes Wort als vorher, das heißt ein verwandtes Wort. Hier ist nicht die grundlegende Gotteserkenntnis gemeint, sondern die entsprechende Erfahrung im praktischen Leben. Daraus folgt dann die Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung das Ausharren, durch das Ausharren das Leben der Gottesfurcht. Dadurch folgt dann die freundschaftliche Geschwisterliebe und aus der freundschaftlichen Geschwisterliebe, Luther übersetzt, die Liebe zu allen Menschen, die bedingungslose Liebe, das Erbarmen, griechisch Agape. Das ist die Folge der Gotteserkenntnis. Und Petrus schreibt dann, wenn diese Dinge bei euch nicht vorhanden sind, wenn jemand also fruchtlos bleibt, der hat Gott nicht erkannt. Die Gotteserkenntnis durch Jesus hat also konkrete Folgen in unserem Leben, wird unser Leben verändern, hat Auswirkungen. Wir werden Jesus Christus ähnlicher werden. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus immer mehr unsere Kraftquelle wird. Jesus in uns, das ist das Geheimnis. Und dann werden wir auch befähigt zum Dienst, ganz praktisch. Wie wir in Epheser 4, Abvers 11 lesen, dass alle Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und immer mehr hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Und dann ab Vers 15 lesen wir, dass wir die Liebe reden sollen oder die Wahrheit reden sollen in Liebe und dass wir verbunden sind mit Christus als Haupt und wir als Glieder durch die Dienstleistung, indem wir einander dienen. Jesus das Haupt, wir erkennen ihn immer mehr als Haupt der Gemeinde und dadurch werden wir befähigt zum gegenseitigen Dienst. Weil ich weiß, Jesus, das Haupt von mir, von Kurt und von euch allen, wenn ihr Jesus Christus angenommen habt, dann dürfen wir einander dienen. Hier dürfen wir Jesus Christus immer mehr erkennen, was er für uns getan hat, was er für uns tut, und das wird unser Leben verändern und uns befähigen zum Dienst. Damit zum dritten Punkt, die Kraft der Auferstehung erleben. Ich beziehe mich auf Philipper 3, Vers 10 und Vers 11. Paulus schreibt, um ihn, Jesus Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie zur Auferstehung der Toten hingelangen möge. Das irgendwie, das hat neulich eine Person verwirrt. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie man es gut übersetzen kann. Das heißt, Paulus ist bestrebt. Hier geht es dann schlussendlich um die leibliche Auferstehung. Eigentlich heißt es wörtlich im Griechischen Herausauferstehung aus dem Grab nämlich. Ja, Paulus will einfach dahin gelangen, aber jetzt schon die Kraft der Auferstehung erleben. Jesus ist nicht nur gestorben, er ist gehorsam den Weg des Kreuzes gegangen, aber er ist auch auferstanden. Und er lebt in uns, wenn wir ihn aufgenommen haben. Wenn wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind, lebt Jesus in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir nun diese Kraft immer mehr erleben wollen, dann ist das nicht der Weg der Selbstverwirklichung. Wir meinen könnten, ich will von einer Kraftquelle zur anderen springen und nur noch Wunder erleben. Schön wär's, nicht? Wir uns alle lieb als Menschen, wenn wir das so könnten. Keine Leiden, keine Gebrechen. Aber Paulus erlebt das anders. Das ist der Weg der Selbstverleugnung, von dem Jesus schon gesprochen hat. Der Weg des Kreuzes Jesu führt zur Kraft der Auferstehung. In Römer 6 schreibt Paulus, sollen wir nun in der Sünde verharren, da Gottes Gnade so groß ist, da wo Sünde groß ist? Nein, keineswegs, sondern wir sind mit Jesus in seinen Tod hineingetaucht worden. So können wir wörtlich übersetzen. Wir sind mit Jesus gestorben. Die Taufe ist dafür ein Sinnbild, dass wir mit Jesus der Sünde gegenüber gestorben sind und wir sind mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Wir sterben innerlich der Sünde gegenüber, wenn wir erkennen, dass wir durch unsere Sünde verdammt sind vor Gott, dass Jesus unsere Schuld getragen hat und wir die Vergebung annehmen. In Johannes 12, ab Vers 24, sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Das weiß jeder von uns nicht, vor allem Bauern müssen ja säen, das Weizenkorn stirbt in der Erde und dann wächst eine neue Pflanze und es bringt Frucht. Aber es muss sterben, sonst funktioniert es nicht. Und Jesus bezieht das zuerst auf sein Leben. Er weiß, dass er jetzt zuerst sterben muss, bevor er dann verherrlicht wird, und er bezieht das auf alle, die ihm nachfolgen werden. Das heißt, auch wir gehen den gleichen Weg, den Weg des Kreuzes, um zum Weg zur Kraft der Auferstehung Jesu zu gelangen. Darüber schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Abvers 7, dass wir diesen Schatz in irdischen Gefäßen haben. Das heißt, wir sind äußerlich zerbrechlich, auch als Christen. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir erleben noch Anfechtungen, wir erleben noch Krankheiten, wir erleben Leiden. Aber das führt uns dazu, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr seine Kraft der Auferstehung erleben dürfen. In Galater 2 schreibt Paulus ab Vers 19 und 20, ich bin durch Christus gekreuzigt worden und nicht mehr lebe ich, sondern Christus. Christus lebt in mir, und zwar in meinem Fleisch. Das heißt, in meinem Fleisch als schwacher irdischer Mensch lebt die Kraft Christi in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich gegeben hat, für mich hingegeben hat, mich geliebt hat und mich hingegeben hat. Das ist die Kraftquelle des Paulus. Und so sollen wir erneuert werden. Das fängt in unserem Verstand an, in unserer Erkenntnis fängt es an. Und das führt dazu, dass wir immer mehr erkennen, dass Jesus die Kraftquelle ist. Darüber schreibt Paulus in Kolosser 3, 1 bis 4, trachtet nach dem, was droben ist, oben. Da, wo Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Jesus hat am Kreuz das Böse besiegt, er hat Satan besiegt, er hat den Tod besiegt mit seiner Auferstehung und ist gen Himmel gefahren. Und sitzt zur Rechten Gottes, und das ist unsere Kraftquelle als Christen. Wir haben eine ganz andere Quelle als die Welt. Die Welt hat eine eigene Kraftquelle, beziehungsweise Jesus sagt, euer Vater ist Satan, der Lügner von Anfang an. Wir haben die Kraftquelle, die zu Rechten Gottes sitzt, Jesus Christus, der wiederkommen wird, jetzt schon. Und darum leben wir anders als die Welt. Den Galatern schreibt Paulus, die sich beißen und fressen, dass sie aufpassen sollen, dass sie sich gegenseitig verzehren. Und er schreibt, ich ringe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinne. Galater 4, Vers 19. Dass Christus in euch Gestalt gewinne. Im Griechischen heißt Gestalt Morphä. Das Wort kennt ihr möglicherweise im Begriff Metamorphose. Das kennt wahrscheinlich jeder, nicht? Eine Raupe, die zu einem Schmetterling wird, eine Metamorphose durchmacht. Und das ist der Wunsch von Paulus, dass die Christen immer mehr diese Metamorphose durchmachen. Übrigens davon ist auch in Römer 12, 2 die Rede, durch die Erneuerung des Verstandes sollen sie verwandelt werden. Metamorphose heißt es, eine Metamorphose durchmachen, Jesus immer ähnlicher werden. Das ist, was nicht alle Christen so umsetzen, leider. Das weiß Paulus auch in Philipper 3, ab Vers 18 schreibt er dann, jetzt schreibe ich mit Weinen, von denen, die Feinde des Kreuzes sind. Und das sind Leute, die sich Christen nannten. Die Feinde des Kreuzes sind, deren Ende Verderben, deren Bauch ihr Gott ist. Wir können auch sagen, ihr Bauchgefühl. Und deren Ehre in ihrer Schande ist. Die auf das Irdische sinnen. Wir sinnen nach dem, was oben ist, aber es gibt Leute, die ich Christen nennen, die sinnen auf das Irdische. Und Paulus schreibt dann weiter, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Darum sinnen wir nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes ist, der die Sünde besiegt hat. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, das schreibt er den stolzen Philippern, die stolz waren, Bürger von Philippi zu sein, denn Philippi war eine römische Kolonie. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16, einzige Stadt, die im Neuen Testament als römische Kolonie bezeichnet wird. Es gibt noch andere, die im Neuen Testament genannt werden, aber die Philipper waren offensichtlich besonders stolz darauf. Rom sozusagen römische Bürger in der Ferne, darauf waren sie besonders stolz, römische Bürger zu sein. Bürger von Philippi hieß, römische Bürger zu sein, weil Philippi eine römische Kolonie war. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist nicht, also sagt er nicht so, aber ist nicht in Rom, sondern im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit, also den vergänglichen Leib, umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der Wirksamkeit der Kraft, mit der er vermag, alle Dinge sich zu unterordnen. Also wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Vergänglichkeit unseres irdischen Leibes aufgehoben sein. Dann haben wir verherrlichte Leiber wie er nach seiner Auferstehung. Dahin führt uns der Heilige Geist. Und wenn wir dieses Ziel haben, diese Gewissheit, also ganz anders als Jochanan ben Zakkai, der auf dem Sterbebett weinen musste, weil er nicht weiß, wo er hingeführt wird. Wenn wir diese Gewissheit haben, von der Paulus hier schreibt, Jesus kommt wieder und wir werden ihn sehen, Gott, wie er ist. Schreibt uns Johannes im 1. Johannes 3, 1 bis 3, dann reinigen wir uns hier schon. Das heißt, wir lassen uns durch den Heiligen Geist reinigen, um Jesus ähnlicher zu werden. Wie Paulus in Philipper 2, ab Vers 14 bis 16 schreibt, dass wir alles ohne Murren tun, indem wir in einem krummen und verkehrten Geschlecht als Himmelskörper leuchten, indem wir das Wort des Lebens festhalten. Wenn wir also an der Bibel festhalten, durch die Kraft des Heiligen Geistes, das ist das Wort des Lebens, dann leuchten wir in einer krummen Welt oder in einer krummen Gesellschaft, in einer verkehrten Welt. Haben wir auch vorher darüber gesungen, wenn sie euch auch auslacht, die Welt, und nicht versteht und so weiter. Wir haben das Leben, das wahre Leben, das ewige Leben. Die Welt kann uns eigentlich nicht verstehen. Warum? Weil sie in ihrer Gesinnung ganz anders ausgerichtet ist, irdisch, nicht himmlisch. Aber sie braucht das, was wir durch Jesus haben. Sie braucht das dringend, um wahres Leben zu haben. Und damit komme ich zum Schluss. Durch Sterben zum wahren Leben, so kann man es formulieren, die Kraft der Auferstehung Jesu erleben. Durch Sterben zum wahren Leben. Das schließt mit ein, dass wir zuerst mal die Herzensbeschneidung nötig haben. Denn von Natur aus sind wir alle vor Gott Sünder. Wir brauchen die Veränderung des Herzens, wo grundsätzlich der Unglaube herrscht bei den Menschen, dass der Glaube einziehen kann, dass Jesus durch den Glauben einzieht, durch den Heiligen Geist. Und dann dürfen wir Jesus Christus immer mehr erkennen, alles ist ein Geschenk, alles. Wenn ich etwas Gutes tun kann für Jesus, für Gott, als Christ ist das ein Geschenk, kein Verdienst. Und wir dürfen die Kraft der Auferstehung immer mehr lieben. Das bedeutet allerdings, unser egoistisches Leben immer mehr mit Jesus in den Tod geben. Bereit sein, täglich mit Jesus zu sterben. Die Leiden Jesu auf uns zu nehmen, weil wir ihm folgen. Dann werden wir auch erleben, wie er mit uns geht, wie er uns beisteht, wie er uns hilft und in schwierigen Phasen dürfen wir uns ganz in seine Hände fallen lassen. Wissen, dass er uns durchträgt. Das ist die Kraft der Auferstehung, die jetzt schon wirksam ist. Die Neuschöpfung hat schon längst begonnen. Mit dem Tod, mit der Auferstehung Jesu. Und Jesus wird sie auch zum Ziel führen, wenn er wiederkommt. Lasst uns beten. Heil und so danke ich dir ganz herzlich, Herr Jesus, dass du unser Retter bist, dass wir dich aufnehmen dürfen, unser Herz, dass wir Vergebung der Sünden empfangen dürfen, Frieden mit dem himmlischen Vater, ewiges Leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du hilfst vielen, die versuchen, fromm zu leben ohne dich, und vielen Menschen, die dich verwerfen, ignorieren, schenk du Gnade, lass uns ein Licht sein und lass uns leuchten für dich, indem wir einander dienen. Amen.